Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die deutsch-kanadische Kriminalpsychologin Julia Shaw ist heute Vormittag unser Gast in SWR1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wie viel Lebenszeit haben Sie mit dem Bösen verbracht?
Oh, ich studiere Rechtspsychologie schon seit über 10 Jahren, habe es auch unterrichtet, habe auch das Böse unterrichtet sozusagen, habe einen Kurs gehabt 2 Jahre lang, also schon länger. Interessiert mich dieser Bereich.
Interesse ist klar, aber was fasziniert Sie?
Was fasziniert mich? Ich glaube, es ist schon sehr schwer nachzuvollziehen und zu verstehen, warum Menschen schreckliche Dinge tun. Mhm. Und ich glaube, das interessiert eigentlich jeden etwas. Aber für mich war das schon immer ganz wichtig, dass wir diese Menschen auch versuchen zu verstehen und die Menschlichkeit da wieder reinzustellen. Also ich glaube, wir sehen Menschen als Monster und wir stempeln die ab als böse und Ende der Diskussion. Aber eigentlich müsste das der Anfang sein von der Diskussion. Und das interessiert mich. Die Nuancen, die Menschlichkeit. Wie und warum machen Menschen so etwas?
Hat jeder von uns das Böse in sich? Und beim einen kommt es raus und beim anderen bleibt es drin?
Also ich glaube, das Wort Böse, also eigentlich ist das antiquiert für mich. Und das eigentlich sollten wir das gar nicht benutzen, das Etikett, würde ich sagen. Es ist eigentlich faul. Also auch
womit
zu sagen,
würden Sie es ersetzen?
Also zum einen erklären, was man damit meint. Also in jeder bestimmten Situation meint man ja was ganz Bestimmtes damit. Ist ja nicht nur ein Konzept, das man mit dem Bösen meistens meint. Aber die Idee, dass man das Böse in sich hat, ja, also gut und böse würde ich jetzt nicht sagen. Aber dass alle zu schlechten oder schrecklichen Taten fähig sind. Also ich würde vielleicht schrecklich, das ist fast subjektiver, fast offensichtlicher subjektiver. Dass wir alle dazu fähig sind, glaube ich absolut.
Aber das klärt noch nicht die Frage, warum bei manchen oder bei den meisten Menschen das in der Fantasie bleibt. Mhm. Man denkt sich etwas aus und lebt es in der Fantasie aus. Und warum es bei anderen, wenigen Menschen dann in eine schreckliche Gewalttat mündet.
Richtig. Ich glaube, dass wir... Also zum einen haben wir tatsächlich viele Fantasien. Also die meisten von uns zum Beispiel haben irgendwann in unserem Leben auch eine Mordfantasie. Da denkt man natürlich auch, erschreckt man sich vielleicht selber, wo man denkt, oh, ich möchte meinen Chef aus dem Fenster schmeißen oder man fantasiert davon, die eigene Frau oder den eigenen Mann zu attackieren. Aber die Vorstellungskraft ist adaptiv. Also ist wahrscheinlich was Gutes, damit wir auch das mal durchspielen können und sagen können, das möchte ich nicht, die Konsequenzen sind schlecht. Aber bei manchen haben die vielleicht die Vorstellungskraft nicht, können die Grenzen nicht so nachvollziehen, haben vielleicht auch eine Hemmschwelle, die niedriger ist und agieren dann eher so.
Was muss im Leben eines Menschen schieflaufen oder schiefgelaufen sein, damit all die moralischen Hemmschwellen, die ja eigentlich jeder von uns in sich trägt, plötzlich keine Rolle mehr spielen?
Ich glaube, erstaunlicherweise muss gar nichts im Leben schiefgelaufen sein. Aber es ist meistens eine Kombination von Risikofaktoren, die dazu führen, dass man... Also ich glaube tatsächlich in jedem, dass diese fundamentalen... Ideen und die fundamentalen Grundlagen dafür da sind. Ja. Aber bei manchen ist das Gehirn vielleicht, die Empathie fehlt. Da ist der präfrontale Kortex vielleicht beschädigt. Dann ist vielleicht, dazu kommt ein schlechter Kontext, eine schlechte Sozialisierung. Dazu kommt dann vielleicht Armut oder Krieg. Und dann, wenn man alle die Sachen zusammenbringt, dann kommt es zu schrecklichen Taten. Aber manchmal braucht man auch nur den einen Moment und die eine schlechte Überlegung.
Ich habe vorhin angekündigt, dass wir über Anders Breivik sprechen, weil den Sie in Ihrem neuen Buch behandelt haben. Jetzt haben Sie mir gesagt, der kommt zwar vielleicht dem Namen nach vor, aber intensiv mit ihm beschäftigt habe ich mich nicht. Mit anderen Worten, mein Gedächtnis war auf einer vollkommen falschen Spur.
Richtig. Und das ist ehrlich gesagt ganz normal. Also Assoziation ist auch die Ursache von vielen falschen Gedächtnissen. Da schreibe ich ja auch in meinem ersten Buch drüber. Und das habe ich auch wahnsinnig lang studiert. Also wie es zu auch großen falschen Gedächtnissen kommt. Und Böse und Anders Breivik, ich meine, das ist schon... In einem Satz kann man das schon ziemlich einfach sagen und denken. Aber tatsächlich, also ich rede da nicht viel drüber.
Sie wollten sich auch nicht näher mit ihm beschäftigen. Sie wollten auch kein Interview mit ihm führen. Das hätte man ja zumindest beantragen können.
Mhm.
Sie ihm keine Bühne bereiten wollen.
Richtig. Also ich habe mich ganz absichtlich dagegen entschieden. Ich finde Anders Breivik tatsächlich eins der interessantesten und könnte man sagen, wenn man das Etikett benutzen würde, wahrscheinlich bösesten Männer in den letzten 20 Jahren. Aber er war halt wahnsinnig politisch motiviert und ist Narzisst, ja, und möchte eine Bühne haben.
Ein Nazi-Narzisst.
Genau. Und ich habe mich dagegen entschieden, über ihn zu schreiben, weil ich glaube, er hat genug Plattform bekommen und er hat ja nur deshalb Menschen umgebracht. Ja. Und die Ehre möchte ich ihm nicht schenken.
Okay, aber dieses Verbrechen, das er begangen hat, war gleichwohl monströs. Mhm. Was muss mit einem Menschen passiert sein, dass der mehr als 70 Mal jeweils einen wildfremden jungen Menschen anguckt, der ihm nichts getan hat, und abdrückt und tötet?
Also, soweit ich weiß, wurde er noch nie diagnostiziert mit einer, also mit einer psychologischen Störung. Narzisst ist er ganz sicher. Also Persönlichkeitsstörung schon. Aber auch da nicht vielleicht, wahrscheinlich nicht Psychopath. Vielleicht fehlt ihm etwas Empathie, es kann sein, aber es ist etwas schwierig. Aber ich glaube, ganz ehrlich, er war so politisch motiviert, dass er zielorientiert war und einfach da reingestürzt hat in diesem Moment und einfach alles getan hat, was er meinte in dem Moment, er müsste machen, um so berühmt zu werden. Und dann hat er sich in dem Sinne das gerechtfertigt, weil er wusste, dass das groß international in die Presse kommt.
Gut, auf der anderen Seite könnte man ja sagen, dass man solche Gewaltexzesse in seiner Fantasie auslebt. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Nicht gut, aber irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Aber das auf eine so brutale Art und Weise in die Realität zu übersetzen.
Ja, der hat sich ja jahrzehntelang damit beschäftigt, scheint es zumindest. Also der hat ja darüber geschrieben, der hat darüber nachgedacht, ganz sicher auch fantasiert. Und man sieht auch bei solchen Fällen, sieht man fast immer, dass man vorher auch fantasiert hat. Ja. Aber es ist halt so, dass es... Ja, in die Richtung stimmt die Korrelation. Also die meisten, die so einen Mord begehen, die haben darüber fantasiert. Aber die meisten, die fantasieren, begehen natürlich keinen Mord. Also das geht nicht in beide Richtungen.
Köln, auf die Welt gekommen, früh nach Kanada, verzogen oder mit den Eltern nach Kamera, nach Kanada ausgewandert, dort Abitur gemacht?
Nee, ich bin dann für 3 Jahre zurück nach Deutschland, nach Köln, habe dann da Abitur gemacht und bin dann zurück nach Kanada für meinen Doktor. Aha. Maastricht dazwischendurch auch nochmal, also Holland. Und jetzt in London.
Jetzt London. Seit wie vielen Jahren leben Sie in London?
Seit fast 6 Jahren.
Da hat sich einiges verändert in den 6 Jahren.
Ja, leider. Leider.
Was denken Sie über den Brexit? Wie wird das weitergehen? Und wie sind Sie dann auch persönlich möglicherweise als Deutschkanadierin davon betroffen?
Also ich habe dagegen gewählt, aber in London haben ja die meisten dagegen gewählt. Ich glaube, es kam auch tatsächlich als Schock für uns alle. Aber ich glaube, keine Ahnung. Also ich glaube, wir wissen echt immer noch nicht, auch in England, was da jetzt wirklich passieren wird. Irland, keine Ahnung, was jetzt mit Europa und den Trade Deals passiert. England, ich glaube, als Land hat England, glaube ich, immer noch die Meinung, sie sind Großbritannien und nicht Kleinbritannien inzwischen. Und das ist problematisch. Und ich werde bestimmt davon betroffen, aber ich habe auch keine Ahnung, auf welche Art und Weise.
Und die Vorstellung, diese kleine, schwache EU lässt alles mit sich machen, war möglicherweise ein verhängnisvoller Irrtum.
Ja, ich meine, klar, es ist
dreht
total
sich die Stimmung,
bescheuert.
Dreht sich die Stimmung jetzt in England?
Leider... Schon. Es ist ja auch etwas ausländerfeindlicher geworden, weil sich damit Menschen auch bestätigt gefühlt haben. So ein bisschen wie mit Trump, als er eingeschworen wurde, ging dann auch die Rate von Rassismus hoch. Das ist bei uns auch der Fall. Allerdings, ich glaube, wie in vielen Ländern gerade, spalten sich dann auch die Menschen. Also die werden dann eher weiter links oder weiter rechts. Aber das ist ein Zirkus gerade.
Wir wollten sprechen über Jeffrey Dahmer, den Sie im Gegensatz zu Anders Breivik in Ihrem aktuellen Buch Böse tatsächlich, wie soll man es formulieren, porträtiert haben oder sich mit ihm beschäftigt haben. Was war das Besondere in der Beschäftigung für Sie an dieser Person, an diesem Menschen?
Also bei Dahmer fand ich, also zum einen, wenn es eine Checkliste gibt, was das Böse angeht, hat er, glaube ich, alle Boxen getickt. Also der hat Menschen entführt, der hat junge Männer umgebracht, der hat Dutzende von Männern umgebracht, der hat sie vergewaltigt, der hat sie in Stücke aufgeteilt, er ist kannibalisch, hat er teilweise Stücke gegessen, der hat Teile von diesen Menschen aufbewahrt. Also der hat wirklich alles gemacht, was man einem Monster so zutrauen würde. würde.
Hat er dann irgendwann mal erklärt, warum er das alles gemacht hat?
Hat er. Also er wurde tatsächlich auch der Milwaukee Monster genannt. Ich wollte trotzdem den Menschen irgendwo finden. Also ich wollte mir es auch schwer machen und sagen, okay, wer ist so ziemlich der schlimmste, eines der schlimmsten Männer, die ich mir vorstellen kann, und wie kann ich da trotzdem den Menschen finden? Und er hat, der Grund, warum er das alles gemacht hat, er war einsam, sagt er, und wollte sich einen Menschen kreieren, einen Zombie kreieren, der nicht weglaufen kann, der ihn lieben muss.
Okay.
Also da, obwohl die Methode und die Art und Weise natürlich auch nicht psychologisch, ne? Mhm. Also das ist auch nicht psychologisch.
Klingt schon extrem krank.
Nochmal. Ist schon sehr krank, genau. Also ja. Schon sehr auch realitätsfern. Aber das das Kern dieser Einsamkeit, das ist, glaube ich, schon sehr menschlich.
Und das Ende dieses Dahmer war ja auch dann letztlich schrecklich banal. Ein anderer Gefängnisinsasse hat ihn im Knast erschlagen.
Genau, genau.
Wenn man sich wie Sie so intensiv mit dem Bösen in uns Menschen beschäftigt, stellt man dann auch fest, dass zumindest im ein oder anderen Falle auch Hirnschädigungen beispielsweise vorliegen und eine Rolle spielen?
Absolut. Also man sieht auch, es gab einen Forscher, der heißt Fallon, und der hat die Gehirne von Psychopathen und Mördern studiert und sie verglichen mit den Gehirnen von Normalen, also Probanden, die normal waren und die nicht Mörder waren. Und er hat festgestellt, dass man mit hoher Genauigkeit eigentlich klassifizieren kann, ob ein Gehirn jetzt zu einem Mörder passt oder zu einem normalen Menschen.
Und wo ist da die wesentliche Veränderung?
Genau, und was er gefunden hat, ist, dass da der präfrontale Kortex, also der Teil vom Gehirn, das vorne liegt, also direkt hinter der Stirn, der auch für Entscheidungsfähigkeit zuständig ist, dass der bei moralischen Situationen, also wo es um zum Beispiel Leid, wenn man Bilder sieht, wo jemand leidet, dass das nicht so aktiv ist oder gar nicht aktiv vielleicht sogar. Und dass die Amygdala, die mitten im Gehirn liegt und für Emotionen, aber vor allem auch empathiefähig ist, zuständig ist, dass die auch nicht aktiviert wird.
Mit anderen Worten, dieses Fehlen, möglicherweise auch das komplette Fehlen von Empathie, befördert dann auch Gewaltexzesse?
Es macht es viel, viel einfacher, gewalttätig zu sein. Weil wenn man nicht leidet, wenn jemand anders leidet, das ist ja für viele von uns eine Hemmschwelle. Also da muss man erstmal drüber kommen, dass jemand vor einem in Tränen sitzt oder dass jemand da leidet. Und wenn man das nicht hat, wenn man die Hemmung nicht hat, dann ist es viel, viel einfacher, Straftäter auch zu werden. Und man sieht auch viel mehr Psychopathen im Gefängnis als außerhalb. Allerdings gibt es auch sogenannte prosoziale Psychopathen. Und das fand ich bei Fallon ganz interessant, weil er hat halt diese Gehirne studiert und hat dann ein ganz klares Beispiel gesehen, wo er gesehen hat, Empathie fehlt, präfrontaler Kortex fehlt, hat dann aber geguckt, auf welcher Proband das ist. Und wer war das? Sein eigenes Gehirn.
Okay.
Also er hat sich dann auch selber, er hat rausgefunden, dass er selber Psychopath ist, aber er hat sich dann selber als prosozialen Psychopathen genannt, weil er meinte, ich habe zwar keine Empathie, aber ich kenne die Regeln und ich möchte trotzdem ein guter Mensch sein.
Der klassische Typ eines vollkommen empathielosen Mörders, wäre das ein Mafia-Killer, ein Auftragskiller?
Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, da geht es um Gier eher und um Strukturen und um Ausreden, als auch um Entmenschlichung, also dass man das als einen Job sieht und nicht als einen Menschen. Und auch da hilft es, wenn man keine Empathie hat. Absolut,
das
klar.
Das meinte ich.
Ja. Aber Kontraktkiller, so Auftragskiller, ich glaube, dass, eher geht es da um Geld. Also wir machen auch teilweise ganz furchtbare Sachen für Geld. Das wissen wir ja auch in der Wirtschaft, sieht man das hier immer wieder. Ich würde jetzt nicht von Bankern sprechen, aber auch manchmal sind da Menschen auch in hohen, führenden Positionen. Auch da sind mehr Psychopathen als in vielen anderen Berufen. Vor allem in der Finanzwelt tatsächlich. Da gibt es auch Studien drüber.
Seriöse Studien?
Seriöse Studien, ja. Auch Studenten, die Business studieren, sind mehr psychopathisch als Studenten, die eigentlich alles andere studieren.
Okay.
Immer ganz spannend.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Julia Shaw, Kriminalpsychologin, Gedächtnisforscherin, deshalb auch eine gefragte Gesprächspartnerin, weil es ja diesen Kandidaten des Mr. Trump gibt für den obersten Gerichtshof, der jetzt beschuldigt wird, vor vielen, vielen Jahren sexuell übergriffig gewesen zu sein. Wie schätzen Sie diese Geschichte ein?
Hier kommen natürlich Fragen tatsächlich über das Gedächtnis und wie das Gedächtnis funktioniert. Und Dr. Ford hat ja gestern auch selber eine Aussage gemacht.
Also die Frau, die sagt oder behauptet, sie sei vergewaltigt worden.
Richtig. Und sie kommt, es wird natürlich dann im Moment leider wird's immer wieder, kommt jetzt die Frage, ach, sie hat doch wahrscheinlich eine falsche Erinnerung. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist ja mein Bereich, falsche Erinnerung. Und ich finde es absolut unmöglich, dass die Forschung dann auch so falsch angewendet wird, im Sinne von, dass man einfach sagt, diese Aussage mag ich jetzt einfach nicht, finde ich unverschämt, dass es diesen Menschen gibt und dass sie überhaupt sowas sagt. Und ich sage jetzt einfach, sie hat eine falsche Erinnerung, obwohl das auf nichts wirklich basierend ist, außer dass es eine etwas alte Erinnerung ist. Und das reicht nicht.
Warum glauben Sie dieser Frau?
Also ich weiß jetzt nicht unbedingt genug, aber ich glaube ja schon. Also muss ich auf jeden Fall sagen, es sieht aus wie eine echte Erinnerung. Also bin auch als Expertin vor Gericht und weil da darf ich sowas tatsächlich nicht so sagen. Da muss ich dann sagen, hier gibt es Probleme oder hier gibt es keine Probleme. Und bei dieser Erinnerung gibt es eigentlich keine Probleme.
Nochmal allgemeiner gefragt, kann man sich konkret, seriös und sicher an Dinge erinnern, die 20 oder 30 oder 40 Jahre zurückliegen?
Ja, kann man. Aber das heißt nicht, dass man sich perfekt an sie erinnert. Diese Erinnerungen können sich natürlich verstellen. Wie Dr. Ford auch gesagt hat und was auch aus der Forschung wir wissen, Emotion spielt da schon eine große Rolle. Also wenn man ein Trauma erlebt, zum Beispiel, ist es schon so, dass wenn man viel Emotion hat, dass man sich da viel eher vor allem an bestimmte Momente erinnert,
ja.
So prägende Erinnerungen hat. Und dass man vielleicht auch andere Sachen dann nicht so mitkriegt, weil man in der Emotion halt so fest in einem Moment drin war, dass man vielleicht nicht zum Beispiel genau wann es passiert ist oder genau wo, das fällt dann vielleicht zur Seite.
Aber das ist natürlich dann auch das Problem, wenn man das juristisch vor Gericht korrekt abarbeiten möchte, wenn dann beispielsweise einfach nur Aussage gegen Aussage steht.
Richtig, richtig. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es, also es ist immer schwierig. Also wenn es tatsächlich nur um Erinnerung geht, es kann natürlich immer tatsächlich eine falsche Erinnerung sein. Aber ich würde nicht annehmen, dass es eine ist. Also ich gehe auch in meine Gutachten rein mit der Annahme, dass eine Aussage, weil es so viele Barrieren gibt, bis Frauen oder Menschen sich melden über sexuelle Straftaten, bis überhaupt jemand rauskommt damit, das sind die wenigsten. Also nehme ich an, dass die meisten von Anfang an stimmen und ich suche dann nach Problemen in der Befragungsmethode oder in anderen Sachen.
Und was sexuelle Übergriffe angeht, also der Fall Weinstein hat ja nun gezeigt, in welchem monströsen Ausmaß sowas passiert ist und dass es auch sehr, sehr lange komplett unter den Teppich gekehrt wurde.
Ja, und immer noch wird. Also ich glaube auch MeToo hat jetzt nicht die Welt komplett verändert. Ich glaube, es ist ein guter Anfang, aber es reicht leider noch nicht. Wir haben noch viel zu tun.
Sie haben einen Test gemacht mit, ich weiß nicht, wie vielen Probanden?
60 Probanden, ja.
Und denen suggestiv eingeredet, dass sie ein Verbrechen begangen haben, das sie nie in der Realität begangen haben?
Richtig.
Wie ging das?
Ja, also die Studie habe ich in Kanada durchgeführt und da habe ich hunderte von Probanden erstmal rekrutiert und dann ihre Eltern kontaktiert und gebeten, diverse Informationen mir zu geben über das Leben und die Jugend von diesen Probanden, die sind vielleicht Probanden. Und dann habe ich sie ausgefiltert und sie kamen dann rein, die Probanden, 60 davon, und sie wussten, es geht um verschüttete Jugend- und Kindheitserinnerungen. Sie wussten aber nicht, dass es eine Studie ist, wo es um falsche Erinnerungen geht, dann hätte es auch nicht funktioniert.
Okay.
Und sie kam dann rein und dann habe ich angefangen mit einem echten Ereignis. Also ihre Eltern haben erzählt, das wussten die auch, dass sie das und das erlebt haben. Das war emotional, können Sie mir davon erzählen? Haben die Probanden 20 Minuten lang darüber geredet, habe also Vertrauen damit auch gewonnen, dass ich ja tatsächlich etwas weiß. Und dann habe ich gesagt, ja, das zweite Ereignis, wovon ihre Eltern berichtet haben, war ein Ereignis, wo sie Polizeikontakt hatten und sie haben jemand entweder, und dann war per Zufallsverfahren, habe ich dann Menschen eingeteilt in entweder etwas gestohlen, jemanden attackiert oder jemanden mit einer Waffe, mit einem Stein attackiert.
Wie haben die reagiert?
War natürlich zuerst Überraschung, was ja auch richtig ist, weil es ist ja auch nicht passiert. Und wie sind Sie sich sicher und haben Sie mehr Details von den Eltern? Und ich habe dann so getan, ich habe dann gesagt, ja, also ich habe ganz detailliert von Ihren Eltern das bekommen und Sie müssen sich jetzt nur dran erinnern. Und dann habe ich mit Ihnen Vorstellungsübungen gemacht, habe ich angeboten, also es war auch so eine unechte Transparenz, so, möchten Sie denn, so eine, auch eine Frage als Frage gestellt, obwohl es eigentlich klar war, dass Sie ja sagen, möchten Sie eine Rückgewinnungsübung machen? Sagen natürlich alle ja. Und dann habe ich eine Vorstellungsübung gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie sind 14 Jahre alt, Sie sind, und dann habe ich den Namen von der tatsächlichen Heimatstadt mit eingebaut, mit Ihrem Freund, Name von dem Freund. Und das ist passiert. Und wie hat sich angefühlt? Wie hat es ausgesehen? Und nach 3 Wochen, wenn man das wiederholt macht und man mit diesem Vertrauen arbeitet und der Vorstellungskraft, nach 3 Wochen haben 70% der Probanden nicht nur gestanden, dass sie diese Straftat begangen haben. Sie haben auch multisensorische Details wiedergegeben.
Okay, haben Sie es dann denen gegenüber irgendwann aufgeklärt?
Natürlich, ich habe sie natürlich nicht so gelassen.
Wie haben die reagiert?
Überrascht. War auch tatsächlich Teil von den... Also ich habe dann gefragt, wussten Sie, das ist eine... Also hatten Sie eine Ahnung, dass es vielleicht so eine Studie ist? Sie mussten Nein sagen. Wenn Sie Ja gesagt haben, erzählte das gar nicht als falsche Erinnerung. Es gab natürlich auch echt ein paar, die gesagt haben, ja, also ich dachte so ein bisschen und habe dann einfach was erfunden.
Okay.
Das war dann natürlich keine falsche Erinnerung. Die haben dann einfach gelogen.
Aber dieses kleine Beispiel zeigt ja auch, also wie schwierig es ist, nach den Kriterien von Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit Erinnerungswiedergaben zu bewerten.
Absolut. Also man kann sich auch von außen nicht, also man kann nicht eine Wiedergebung oder eine Erinnerung anschauen und sagen, diese Geschichte stimmt, ist eine Lüge oder ist vielleicht ein falsches Gedächtnis.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Deutsch-kanadische Kriminalpsychologin, die Frau, die in London lebt und frage, wie oft noch nach Deutschland kommt.
Gut, auch regelmäßig. Also manchmal fast einmal die Woche. Also ich bin viel hier für Talks und für Vorlesungen manchmal und ich trainiere dann auch ab und zu Anwälte zum Beispiel zum Thema Gedächtnis. Vielleicht auch hoffentlich bald zum Thema Böse, wer weiß. Sind auch also, interessante Diskussionen.
Böse, das ist das Thema des aktuellen Buchs. Die falschen Erinnerungen, das ist das Thema, das ich glaube vor 2 Jahren rausgekommenen Buches. Ansonsten sind Sie ab und zu auch vor Gericht als Sachverständige?
Richtig.
In Deutschland oder in England?
In England und in Kanada tatsächlich ab und zu. Auch teilweise per Livestream nach Kanada dann. Aber da,
Welche Fälle werden da verhandelt zum Beispiel?
Historische Fälle vor allem, auch historische Fälle von Kindesmissbrauch leider ganz oft, also ganz extreme Fälle. Aber auch da geht es darum, es ist vor Jahrzehnten vielleicht passiert, vielleicht erst in Therapie hat jemand dann angeblich sich daran erinnert. Mhm. Kann das stimmen, kommt dann immer die Frage. Und ich würde sagen, in 60% der Fälle, auch bei diesen extremen Fällen, wo eigentlich die Anwälte meinen, das ist wahrscheinlich eine falsche Erinnerung, auch da würde ich sagen, in 60% der Fälle gebe ich einen Report, also gebe ich denen
dass
dann...
Dass die Erinnerungen richtig sind.
Dass die Erinnerungen, dass da keine Probleme mit sind. Also ob sie richtig ist, weiß ich natürlich nie.
Ja.
Aber dass da keine Probleme in der Befragungsmethode oder in der Rückgewinnung
war. Aber 60% bei Gericht ist ja eine ganz schwierige Zahl.
Ich komme dann auch gar nicht vor Gericht in den Fällen.
Okay.
Bei den 40%, wo ich dann sage, hier ist ein Problem. Das heißt immer noch nicht, dass hier das Gedächtnis nicht stimmt. Aber dass die Jury, wir haben ja Juries in England, dann selber entscheiden kann, hier ist vielleicht ein Problem, das muss ich jetzt mit einbeziehen.
Also wenn Sie das Thema Missbrauch ansprechen, es gibt ja Fälle von furchtbarem, schweren Missbrauch, wo, weiß man inzwischen, Menschen abspalten, um das überhaupt aushalten zu können. Mhm. Das heißt, dieser furchtbare Teil wird irgendwie abgekapselt und verdrängt. Wie kommt der dann wieder in das normale Erinnerungsvermögen zurück?
Also das glaube ich tatsächlich nicht. Also an Verdrängung, das ist kein empirisches Konstrukt. Also wie wir das meistens meinen, das ist ein freudisches Konzept, das aus Anfang von 1900 ungefähr hat Freud gesagt, das gibt's. Und auch er hat da ein bisschen hin und her geschwankt. Und dass man diese angeblich schlimmen Traumata auch wieder ausgraben kann und auch meistens nur in der Therapie, das ist nicht empirisch. Also ich glaube,
diese Abspaltung funktioniert doch auch, dass man Missbrauch erlebt und sozusagen sich selber dabei beobachtet und keine Gefühle mehr hat.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber die Verdrängung davon, dass man da gar nicht dran kann an dieser Erinnerung, es gibt ja leider sehr, sehr viele Menschen, denen das passiert. Und zum Glück muss ich sagen. Die meisten überleben und leben da irgendwie dann auch weiter und einigermaßen normale Leben. Und das ist super. Also, dass man da Mechanismen hat, damit man weiterleben kann, das ist natürlich großartig. Nicht alle können das so. Aber die meisten können sich da schon noch dran erinnern, wenn sie es versuchen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwo versteckt ist. Mhm. Also das größere Thema ist, dass man Flashbacks hat und dass man halt PTS, also posttraumatischen Stress hat. Nicht, dass man die irgendwie nicht mehr findet. Also vor Gericht geht es auch eher darum, dass wir bewerten Sachen, wo Menschen sagen, ich kann mich daran erinnern, aber habe es vor kurzem erst ausgegraben.
Eins noch zum Thema Gedächtnis, Frau Shaw. Ist es so, dass wir eine Tendenz haben, als Menschen unser Gedächtnis zu verschönern und die Erinnerungen möglichst angenehm erscheinen zu lassen?
Ja, haben wir. Vor allem was unser ganzes Leben angeht. Also vor allem, wir schauen auch vor allem gerne auf unsere Jugend zurück und unsere so Anfang der 20er auch. Da gibt's was, das nennt man einen Nostalgiehubbel. Das heißt, wir haben mehr Erinnerungen und auch schönere Erinnerungen, meinen wir, von dieser Zeit als vom Rest unseres Lebens. Aha. Das sieht man auch ganz, ganz klar oft bei älteren Menschen, also bei Oma zum Beispiel, die erzählt dann auch gerne noch was über die Jugend. Das war doch so eine schöne Zeit. Und ich glaube auch, die Nostalgie-Effekte, die sieht man natürlich auch in der Politik immer wieder. So make America great again, make Britain great again. Das ist auch alles beruhend auf dieser Idee, dass es diese Vergangenheit gab, die so schön war. Und dass wir uns irgendwie kollektiv an diese tolle Vergangenheit erinnern, obwohl es diese Vergangenheit vielleicht gar nicht so gab.
Ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, dass ich die Einzelheiten unangenehmer Geschichten wesentlich schlechter erinnere als irgendwelche schönen Momente. Geht das anderen Menschen auch so?
Es kommt darauf an, wie schlecht, glaube ich, die schlechten Erfahrungen waren. Also es kann natürlich auch prägende Momente geben, die wahnsinnig schlecht sind, wo man sich auch dann durchdefiniert. Aber an sich, also auch wenn man Menschen fragt, ob man jemals etwas Böses sozusagen gemacht hat, kommt dann auch meistens, keine Ahnung, kommt nix. Ja. Und da muss man echt nachhaken und nach bestimmten Sachen fragen, ach ja doch, das habe ich schon mal gemacht und ja, fremdgegangen bin ich auch schon mal und dann kommen dann plötzlich diese Beispiele. Aber da muss man echt fast drücken, bis der Mensch sich überhaupt daran erinnert, dass das überhaupt passiert ist.
Im amerikanischen Rechtssystem gibt es ja diese Einrichtung des Lügendetektors, dass Menschen an irgendwelche Kabel angeschlossen
sind. Polygraph.
Genau. Und da wird dann quasi ermittelt, sagt er die Wahrheit oder lügt er?
Genau.
Ist das ein probates oder wäre das ein probates Mittel auch für unser Rechtssystem, Ihrer
Absolut
Meinung nach?
Nicht.
Ja? Nicht?
Absolut nicht.
Warum
es gibt
nicht?
Einen Grund, warum das hier vor Gericht nicht zulässig ist. In England auch nicht, in Kanada auch nicht. Es ist eigentlich in den wenigsten Ländern darf man das überhaupt anwenden. Und der Grund dafür ist, dass man zum einen den Polygraph ziemlich einfach, da kann man ziemlich einfach schummeln.
Aha.
Also da kann man echt auch so tun, als wäre man unschuldig und einfach zum Beispiel sich selber pieksen. Das hat ja nichts mit Lügen an sich zu tun, was es misst.
Ja.
Messt. Das Polygraph, das schaut ja nur auf die Erregung, also wie viel man schwitzt und wie aufgeregt man ist. Und das hat nicht immer was mit Lügen zu tun. Auch Psychopathen wahrscheinlich bestehen eher den Lügendetektor. Also ich würde, um Gottes Willen, bitte nicht das Polygraph nach Deutschland bringen.
So, jetzt haben Sie sich aktuell intensiv mit dem Bösen beschäftigt. Womit beschäftigen Sie sich als nächstes?
Ja, also das Böse im Moment. Bisexualität. Ich schreibe auch über Sexualität und Fetische in diesem Buch. Und als nächstes geht es dann weiter um Sexualität.
Sexualität.
Genau.
In allen
und Tabus.
Ihren Erscheinungsformen.
Genau, und wie wir über Tabus sprechen und auch mehr über uns selbst verstehen, was die Sexualität angeht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und einen schönen Rückflug nach London.
Vielen Dank.
Eins gehört.